Läuft? Ja. Dann fangen wir an. Okay. Titus 1, Vers 10.
Which verse?
10. 10. Paulus redet ja hier zu seinem zweiten Kind im Glauben, ne? Titus, sein Liebling, heidnischer Pastor, der zum Glauben gekommen ist und in Kreta gerade eingesetzt ist, haben wir letzte Woche gesehen, die Ältesten, wo Paulus sagt, hey, dein Dienst ist noch nicht fertig, setze Älteste ein. Ne? Und in der Situation dort in der Gemeinde ist es echt wichtig, dass da mehrere Älteste sind, wir haben die Liste gesehen, was Paulus für Bedingungen stellt, was ein guter Ältester ist in der Gemeinde. Und das ist doch wichtig, weil hier sind viele Gesetzeslehrer, viele Juden, die zum Glauben gekommen sind und halt die Beschneidung predigen und das den alten Bund. Ne? Und dass sie wollen, dass die Heiden, die sich bekehrt haben zu Jesus, so einen Gottesdienst haben wie die Juden in Israel, ne? In Jerusalem. Und aber von daher, lass uns weiterlesen. Vers 10, denn es gibt viele widerspenstige und leere Schwätzer und Verführer. Besonders die aus der Beschneidung. Und es ist halt echt interessant, ne, weil da sind ja zwei Gottesdienste, zwei verschiedene. Ne? Einmal die für die Juden, die Christen, und die machen die Traditionen mit, ne, die sie gelernt haben. Und das ist gut und stört nicht. Ne? Sie müssten das nicht, aber sie tun es. Ne? Beschneiden ihre Kinder und halten Sabbat und bla bla bla. Ne? Aber Paulus oder Gott hat zu Petrus schon gesagt, so ab jetzt ist nichts mehr unrein, kein Mensch. Ne? Und Paulus war der Apostel der Heiden. Ne? Und so bin ich dankbar, dass Paulus den Mut hatte, zu den Aposteln zu gehen und zu sagen, was machen wir denn jetzt mit den Heiden? Lass uns mal beten und mal Gott fragen. Weil ich hätte überhaupt keine Lust, dieses Leben zu führen als Jude. So. Ja. Und er sagt halt hier, die Leute reden ja das Richtige, aber nicht das Richtige in der Situation für die Gemeinde hier. Es ne? War ja nicht falsch, dass sie sagen, lasst uns den Sabbat ehren oder lasst uns auf Schweinefleisch verzichten oder lasst uns die und die Feiertage feiern oder dann und dann in die Synagoge gehen. Es war nicht falsch für einen Juden. Ne? Es war nicht schlecht. Auch einem neuen Bund nicht. Aber bei seinen Juden Jude. Ne? Und, aber für diese Heiden war es zerstörend. Ne? Weil es waren so viele Dinge und Gesetze, die wir überhaupt nicht fähig sind zu halten. Weil es nicht in unserer Natur liegt, weil wir so nicht aufgezogen sind. Und so kommt Paulus hier und sagt, dass es Widerspenstige sind, die gegen Gottes Willen arbeiten, die stur sind und auch mit der Mahnung von Paulus selber, er war ja in der Gemeinde, hat die gegründet, er kennt die Leute und sagt deswegen zu Titus, du bleibst hier und baust auf, so dass hier Leute sind, die fähig sind, mit Autorität zu sprechen und gerade das Wort predigen. Ne? Und aber sie sind widerspenstig. Ne? Sie wissen, was das Richtige ist, aber sie tun das Falsche. Mit Überzeugung. Ne? Sie sind leere Schwätzer. All diese Worte bringen keine Frucht. Ne? Ich kenne manche Christen, da ist es schwer. Ich möchte erbauen, ermutigen, aber zurück. Sie hören gar nicht drauf, was Gott sagen möchte, vielleicht durch mich, sondern sie werten alles gleich ab und erzählen ihren Glauben, ne? Und machen damit alles zunichte und mich stumm. Ne? Im Grunde ist das nur leeres Geschwätz, was da rauskommt, weil es nicht erbaut, sondern es zerstört. Ne? Und so ist es auch leeres Geschwätz und dumm, wenn wir unsere Regeln, die Gott uns persönlich gibt, zu anderen geben und sagen, du musst jetzt genauso denken und leben. Ne? Zerstört. Paulus hat gesagt, wenn da irgendwas ist, was ihr noch nicht wisst oder versteht, das wird Gott euch zeigen, wenn es dran ist. Ja. im Korintherbrief. Also doch zu streiten, zu diskutieren und abzuschätzen, was darf ich essen und was nicht, oder berühren und was nicht. Jeder habe Glauben, aber Glauben für sich selbst. Und wenn jemand von was überzeugt ist, das schlecht ist, oder wenn jemand das Gute weiß zu tun und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und somit muss ich meinen Glauben nicht benutzen, um andere zu foltern oder zu quälen oder zu leiten, zu lenken, sondern ich soll meinen Glauben für mich leben und damit ein Zeugnis sein. Ne, und nicht streiten über sinnlose Sachen. Es sind Verführer, sagt er. Und das stimmt. Die Leute, die sich selbst predigen, so nenne ich die, die kommen und nur ihre eigene Bibel im Grunde schreiben und reden sich selbst. Ne, bringen viele, die gerade schwach sind oder jung im Glauben, so total durcheinander. Ne? Und ich habe viele Christen schon gesehen, die so durcheinander sind von solchen Schwätzern, ne? Dass sie überhaupt nicht keine Basis mehr haben im Glauben. Ne? Denen muss man den Mund stopfen, denn sie bringen ganze Häuser durcheinander mit ihrem ungehörigen Lehren und schändlichen Gewinnswillen. Es geht nur ums Geld, dass sie profitieren. Hatten wir aber jetzt in den letzten Wochen oft genug das Thema. Aber sie bringen ganze Häuser durcheinander. Man muss aufpassen, so, weil das, was Satan angreift, ist das Haus, ist die Familie. Ne? Ist die Familie zu Hause, die er auseinandertreiben will. Und das ist die Gemeinde, wo er Spaltung reinbringen will und Verwirrung, ne? So dass man sich trennt, auch wenn es innerlich nur ist. Und dafür hat er viele Werkzeuge, ne? Sowas wie Eifersucht oder Zorn oder Bitterkeit oder Wut oder sich selbst zu beschenken, ne? Vers 12, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Das ist ein berühmtes Zitat von, ich habe es mir aufgeschrieben, weil ich könnte es mir nicht merken. Dieser Prophet hier, und das macht er scherzhaft, ne? Aber weil sie sich auf den berufen, aber das ist ein griechischer Dichter, der heißt Epimenides oder so ähnlich. Keine Ahnung. Hat im 6. Jahrhundert vor Christus gelebt. Ziemlich berühmt und anerkannter Dichter. Und der stammt auch aus Kreta, und der selber hat über seine Leute, über sein Volk gesagt, halt so, die Kreter sind der Abschaum der griechischen Kultur. Ne? Also hatte seine Meinung auf jeden Fall. Ne? Aber ich fand es lustig, dass Paulus das aufgreift. Ne? Und zu ihnen sagt, ja, euer Prophet. Ne? Griechischer Dichter, der mit Jesus einen Stammhut hat. Ne, weil sie ihn predigen, weil sie ihn seine Denkweise und seine Art der Weltanschauung höher achten als die Bibel, als Gottes Wort. Ne. Wo er sagt, ja, stimmt. Ne. Und da bezieht sich, denke ich, auf die Irrlehre. Ihr seid, die sind Lügner. Ne, und böse Tiere und faule Bäuche. Dieses Zeugnis ist wahr. Aus diesem Grund weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben. Das mag ich so, weil die dienen und lernen und gehen in die Gemeinde, um anerkannt zu sein, groß und für sich Gewinn zu kriegen. Ne? Missachten aber das Wort der Apostel und das Wort, das Gott gibt. Aber trotzdem sagt Paulus nicht, steinige die oder raus aus der Gemeinde oder sonst was, sondern die laufen echt falsch und die sind wirklich auf bösen Wegen und verführen andere. Aber er sagt halt hier, weise du sie streng zurecht, und das ist echt wichtig. Ne? Gerade für einen Ältesten oder für einen Pastor. Manchmal muss man streng sein. Ne? Es geht nicht darum, Freunde zu haben oder Freunde zu machen. Auch als Vater oder Mutter geht es nicht darum, Freund zu sein von seinen Kindern. Das ist absoluter Quatsch. Ja. Sondern zu leiten. So, um das Beste zu wollen, auch wenn man weiß, dass man selber, naja, der Eimer ist. Ne? So, und er sagt hier, Titus, weise zurecht. Bring die Leute durch Strenge, weil sie so hart sind im Herzen und nicht Buße tun wollen von ihren Wegen, weise sie in die richtige Richtung wieder. So, versuch dein Möglichstes, sie wieder zu Jesus zu erbauen und zu dem Punkt zu bringen, wo sie demütig vor Gott sind. Ne? Da bin ich auch, brauche ich Gnade. So, weil ich manche Christen sehe und einfach denke, ne? Ich möchte dich am liebsten aus meinem Umfeld haben, so ich will dich nicht mehr sehen. Ne? Wirke woanders. So, aber Gott liebt halt jeden Menschen und er versucht bis zum Tod jeden auf seine Seite zu ziehen. So, weise sie streng zurecht, damit sie gesund sein im Glauben. Ne? Und das ist für mich auch wichtig, dann zu sehen, okay, jeder hat diese Gnade verdient, dass ich das gebe. So wie Petrus sagt, wie oft soll ich denn nun vergeben? Siebenmal? Ne? Bis ich knallen kann. Und Jesus sagt, nee, 77 mal sieben. Und Petrus war ein Fischer. 77 mal sieben sind echt viel, ja. Ne? Und da ist halt auch wichtig, dass ich nicht räche, nur weil ich Autorität habe und ich nicht richte und ich nicht zerstöre und entscheide als großer Richter auf dem Stuhl, sondern wie in der Familie, so auch in der Gemeinde, dass ich auch da versuche, die Liebe zu leben und die Liebe zu geben und Gott richten lasse und machen lasse. Für meine Feinde zu beten, für die, die mich verfolgen, die zu segnen, so und so weiter. Ne? Weise sie streng zurecht, damit sie gesund seien im Glauben und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Den Reinen ist alles rein. Den Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung als auch ihr Gewissen sind befleckt. Achte drauf, dass nicht irgendwelche Legenden oder Gebote von Menschen in der Gemeinde geglaubt und gelehrt werden. Da muss ich auch bei mir aufpassen, weil wir konsumieren auch christliches Zeug. Ne? Und ich muss halt aufpassen, weil ich habe so viel Müll schon gehört. Ne? So wie tote Dinge, die besessen sind oder so. Ne? Das ist alles Hollywood. Oder Häuser, die besessen sind. So ein Blödsinn. Ne? Oder ach, so viel Krams. Ne? Aberglaube ist es für mich. Ich muss nicht irgendein Gebäude freibeten, damit da Gottes Segen herrscht, sondern ich gehe da rein und da ist Licht. Und wenn ich da wohne, dann wohnt da das Licht, weil Jesus in mir wohnt. Ne? Genauso diese Angst vor Flüchen oder ach, was weiß ich, vor Zahlen. Ne? Wir kennen so viele Bekloppte, die ihre Telefonnummer oder ihr Nummernschild ändern, weil da eine 6 drin ist. Ne? Ja, oder ein rotes T-Shirt haben, was ja Bild für die Sünde ist oder so, ne? Würden nie anziehen, ne? Oder irgendwelche andere Schmuh, ne? Aberglaube, ich meine, nicht eine Zahl oder eine Farbe oder irgendwas bringt uns Jesus nahe und macht alles möglich, sondern Jesus ist es, der durch uns wirkt, ne? Und so sagt ihr, pass auf, dass die Lehre gesund bleibt, ne? Und ich habe es gesehen, die Menschen sind einfach gelangweilt, ne? Das ist auch, siehst du draußen, wenn du rausgehst, die Kinder spielen nicht mehr so viel wie früher. Wir waren früher, da war Schule aus und dann waren wir auf dem Hof. Da hast du jeden getroffen. Ne? Alle im Block, waren draußen. Du kannst jeden, der da wohnte. Ne? Und dann gab es noch andere Blöcke und dann sind wir da rein und haben mit den Kids dort gespielt oder gekämpft, was auch immer. Ne? Aber die Leute haben zu viel, ne? Und sind so unzufrieden geworden und haben keine Freude mehr an den kleinen Sachen. Man wird dann langweilig. Aber so ist es auch im Glauben. Je mehr du konsumierst, je mehr du die Unterhaltung liebst im Glauben, desto langweiliger wird es für dich. Deswegen ist das einfache Evangelium auch so langweilig geworden. Und du brauchst Highlights und mehr Highlights und mehr Kick und mehr Gefühle Und so kommt eins aufs andere und eins aufs andere und dann irgendwann hast du eine Christenheit, die total freidreht und die Unterhaltung mehr liebt als Gott. Ja. So, die keine Freude Unterhaltung an Gott findet im Gottesdienst, sondern an diesen ganzen christlichen Kicks, ne? Diese christlichen Aerobic, ne? So, und Hände hoch und Hände runter und Hände rechts und Hände und Fohlen und Baby schaukeln, so ein, ne? So ein, was, ich, und ich merke das bei mir auch, dass ich aufpassen muss, weil ich liebe es, unterhalten zu werden. Ja. Und dieses Einfache und Simple wird schnell zu langweilig, aber das ist das Einzige, wo ich wirklich Kraft bekomme. Ne? Im Gebet zu sein, in der Gemeinschaft mit dem Herrn, im Wort zu sein und zu gucken, was denkt er und was will er, ihn zu suchen, auf ihn zu warten und ihm zu folgen. Ne? Und zu hoffen, dass er bald kommt, um endlich Schluss ist und Ruhe. Ja. Den Reinen ist alles rein. Und das ist doch schön. Das ist ein cooler Vers. Ich liebe das. Ich werde mal ein T-Shirt machen oder so. Zum Wenn ich ein gutes Gewissen habe, ein reines Gewissen habe, dann ist alles gut. Sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen. Ne? Wir sind zur Freiheit berufen. Alles ist uns erlaubt. Ist nicht alles nützlich, hatten wir letztens das Thema. Ne? Und nicht alles dient dem Guten, ja? Von daher muss ich mich entscheiden, was für ein Christ bin ich. Will ich das Nützliche tun oder was, was keinen Wert hat? Ne? Will ich das Gute tun oder will ich das Schlechte tun? Ne? Will ich für mich leben oder will ich für jemand anderes leben? Aber erstmal von Jesus her sind wir zur Freiheit berufen und in allem frei und alles ist uns erlaubt. Aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Deswegen können wir die Gnade auch nicht ausnutzen, wenn wir wirklich Jesus folgen, weil jeder von uns kennt der Heilige Geist, der in unser Leben spricht. Von daher, mir ist alles erlaubt und ich will auch vieles tun, aber bei manchen Sachen redet er einfach und sagt nein. Und ich fühle mich nicht mehr wohl dabei, meine Freiheit zu genießen. Wenn du als Freier geboren bist und nicht als Sklave, hey, sei dankbar, preis. So wie, dann bist du ein Mensch, der wie Salomo in seinen Sprüchen schreibt, da ist ein Reicher und der isst und der trinkt und der lebt das Leben und liebt's. Und das ist Gnade, dass er es genießen kann, ohne schlechtes Gewissen. Ne? Und genauso sehe ich das auch. Ich meine, all die schönen Sachen, die Gott mir schenkt, warum sollte ich mich das schämen, nur weil es jemand anderen schlechter geht? Wenn ich mich freuen kann an dem, was er mir schenkt, dann tue ich das und sage Amen, danke Herr. Aber wenn ich Not sehe und ich kann helfen, dann will ich auch helfen, ne? Und von meinem Reichtum geben. So. Den Reinen ist alles rein, den Befleckten aber und den Ungläubigen ist nichts rein, sondern sowohl ihre Gesinnung, all ihre Gedanken, als auch ihr Gewissen, ihre Gefühle sind befleckt. Siehe, sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit dem Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. So. Alles, was sie anfassen, ist im Endeffekt nichts. Ja. Die Leute, die nicht aus der Liebe heraus anbeten und dienen und folgen, sondern aus ihrem Kopf und ihrem Gewissen her, das sind diese Leute, wo Paulus sagte im Korintherbrief, ja, du kannst alles wissen. Ne? Aber wenn es nicht aus der Liebe ist, dann ist es für Gott nichts. Es ist nichts wert. Also was nützt es dann, danach zu streben, alles zu wissen und zu durchleuchten und mehr Erkenntnis zu kriegen über Gott und sein Wort. Ne? Das ist kein Reichtum. Du kannst alles glauben, so einen starken Glauben haben, dass du Wunder tust und Zeichen und Heilungen und Berge versetzt. Aber wenn es nicht aus dieser Liebe heraus ist, aus diesem inneren Druck, Gott gibt mir Glauben, damit ich meinem Nächsten erretten kann oder erbauen kann, um dich zu ehren und dich zu preisen, um deinen Willen zu tun, dann ist es für Gott nichts. Ja. Dann bist du weder heiß noch kalt. Du bist zwar kein Gottloser, aber du bist auch nicht mit Gott. Ja. Und im Brief vom Laodicea sagt Gott, was er von solchen Leuten hält. So, ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht heiß, ihr seid warm. Dorit hat mir letztens, wir haben eine neue Kaffeekanne, und nach 3 Stunden oder so war der Kaffee warm. Und ich trinke Kaffee gerne heiß oder Kaffee sehr gerne kalt. Aber warm schmeckt es wie Urin. Ne? So, und Jesus ist eklig. Und Jesus sagt das auch. Er sagt, ihr seid in meinem Mund, ja, und ich schmecke euch und euren Dienst und euren Glauben und aber ihr seid nicht kalt, ihr seid nicht warm. Er geht sogar noch einen Punkt weiter. Ich will euch auskotzen. Ich kann euch nicht im Mund behalten. Ihr müsst raus, es ist eklig, so ein euer Glaube. Wenn ihr doch wenigstens kalt wärt oder heiß, dann könnte ich mit euch arbeiten, könnt was tun. Ne? Aber ihr seid warm und damit zufrieden. Ihr habt ein bisschen von mir drinne in eurem Denken und eurem Reden, aber ihr lehnt mich im Endeffekt trotzdem ab. Ne? Und da kann Gott nichts wirken. Deswegen bin ich dankbar, dass er auch fähig ist, solche Menschen immer wieder zu brechen, ne, und einen Punkt zu bringen, wo sie wirklich wieder entweder total brennen oder wo er die Leute ihren Weg in der Welt lässt, dass sie absolut kalt werden und mit Gott erstmal nichts mehr wollen, ne. Weil dann ist der Moment wieder da, wo Gott einen Menschen erreichen kann, würde, ne. So, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Also Anweisungen an Titus, wäre du gesund. Das. Jetzt kommen vier Kategorien von Menschen. Erstmal die alten Männer, was auch immer alt bedeutet. Ich glaube nicht, dass unbedingt die Opas gemeint sind, sondern wir werden noch sehen, junge Männer oder Kinder, auch bei Mädchen. Oh, pass auf, dass die alten Männer nüchtern sein sollen. Also klar beim Verstand, ne? So nicht irgendwie der Wolke nachrennend im Glauben, sondern bodenständig. Ehrbar. Also ein gesundes Leben führen und das auch zeigen durch ihr Leben einfach. Das Gott da ist. Besonnen. Also erst denken, dann reden. Gesund im Glauben. So eine gute Basis. Ne? Gesund in der Liebe. Also ein Leben leben, das für anderen dient zur Erbauung. Und gesund in der Geduld. Leute, die warten können. Ne? Geduld ist so ein Schlüssel, so was Wichtiges. Und das Schwerste finde ich überhaupt. So. An einem Punkt zu sein, wo man einfach warten muss. Ne? Ob es jetzt Paket ist von Amazon oder die Lösung für mein Problem oder sonst irgendwas. Ne? Als Single die Frau oder keine Ahnung. Geduld zu haben ist echt schwer. Und wenn Gott redet, dann ist es schön, weil man hat was zum Festhalten und es hilft einem, geduldig zu sein. Ne? Bis seine Zeit kommt, aber trotzdem. Sagt er, lehre die alten, die reiferen Männer in der Gemeinde, dass sie geduldig sind. Das müssen Leute sein, die nicht alles sofort haben müssen, sondern die sagen, naja, es kommt, wenn es kommt. Ich bin erstmal okay jetzt. Ich finde schön, hier steht nichts von großen Wundern oder starken Glauben oder irgendwas, sondern einfach nur gesund im Glauben, gesund in der Liebe und in der Geduld. Das sind so die Hauptpunkte für Paulus. Dann geht's weiter. Die alten Frauen. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen. Und Frauen können mehr tragen als Männer, deswegen wird die Liste länger. Ne? Also alle Punkte für die alten Männer, auch die Frauen. Aber dann gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sind. Also keine Frauen, die die ganze Zeit tratschen. Ne? So. Und außen hui und innen, naja, was anderes gegangen. Ne? So. Die das Richtige sagen und das Gute, so, was wirklich hilft. Nicht viel im Weingenuss ergeben, also keine Säuferin, ne? Sondern solche, die das Gute lehren. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Die alten Frauen sollen Zeugnis sein davon, dass ein Leben in der Ordnung Gottes funktioniert und gut tut. Und das sollen sie lernen. Sie sollen ihre Erfahrungen weitergeben an die jungen Frauen, die noch keine Erfahrung haben. Ne? Was es bedeutet, seinen Mann und seine Kinder zu lieben. Das ist schnell gesagt. Jesus sagt, liebe deine Frau, wie ich die Gemeinde. Holla! So, Was heißt denn überhaupt Liebe deine Frau, wie du die Gemeinde, wie liebst du denn die Gemeinde? Ne? Ist ja eine Predigt an sich, so ein. Aber so sollen die Frauen ihre Männer lieben, ne? Und auch ihre Kinder. Besonnen zu sein. Ne? Wieder genau das Gleiche. Nicht gleich hysterisch zu sein, ne? Sondern auch da geduldig zu sein im Antworten. Ne? So, das ist das Gegenteil davon. So ein besonnen zu sein, keusch. Da musste ich nachschlagen, was das heißt. Und es hat drei, gibt drei Bedeutungen. Entweder sexuelle Enthaltsamkeit, so Keuschheitsgottel, ne, daher kommt es auch. Also eine sexuelle Reinheit. So ein, oder sittsam zu sein. Was auch immer das heißt, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen. Sittsam. Halt, ich denke halt. Bodenständig, also gesittet. Ja, okay, gut. Und oder drittens, was von großer sittlicher und moralischer Reinheit. Keusch, häuslich. Ja, hören die Frauen in der heutigen Zeit nicht so gern, viele, ne? Aber häuslich bedeutet eigentlich nichts anderes als ein Herz dafür haben, den Ort, wo man als Familie wohnt, schön zu machen und schön zu halten, sauber zu halten. So ein, ne? Das sind so Predigten, die liebe ich. So, es klingt so dämlich. Aber auf der anderen Seite, ich bin dankbar, dass ich eine Frau habe, die sich um die Familie kümmert. Für mich ist es wirklich eine Hilfe, weil ich meine Arbeit dann tun kann. Ja. Wenn ich nach Hause komme und dann noch eine Hausfrau wäre und eine Mutter, das würde mich kaputt machen. So viel Kraft habe ich nicht. Ja. Um zu funktionieren, brauche ich ein Zuhause, wo Frieden ist und wo es funktioniert. Und das schenkt mir meine Frau. Deswegen, Gott hat ja Adam gesehen und hat gesagt, oh Mann, du Penner, echt, dich kann ich nicht alleine lassen. Du brauchst jemanden, der erwachsen ist. Und hat ihm eine Frau geschenkt. Ne? Ab und zu zur Hilfe. Weil Adam es allein nicht hinkriegt. Ne? So schenkt Gott die Ehe und das ist eine Ordnung, die, wenn sie auf ihn ausgerichtet ist, gesund ist und funktioniert. Ne? Gütig soll sie sein. Ein gutes Herz haben und gerne geben. Ne? Und sich ihrem Mann unterzuordnen. Und doch das ist mir schwer, ne? Ist schwer. So, weil wer will den Knallfrosch, wer will sich einem Mann unterordnen, ne? So, es gibt gute Männer, die wirklich wie seine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Das bedeutet, sie, obwohl sie von der Autorität her über die Frau stehen, ordnen sich trotzdem, machen sich trotzdem ganz klein, weil der Größte soll der Kleinste werden, ne? Sind auf einer Ebene geistlich mit der Frau und gehen voran und erwarten nicht das und schicken nicht die Frau voran. Ne? So ein, dieses Leiten und Treiben Prinzip. Ne? Schafe werden geleitet, das heißt, der die Verantwortung hat für die Schafe, darf nicht faul sein, sondern muss der Erste sein, der vorangeht. Und die Schafe werden folgen. Ne? Und so ist halt auch in der Ehe. So ein, das dümmste Schaf geht voran. Und die weniger dummen Schafe folgen. Ne? So, Jesus hat gesagt, ich bin hier nicht zum Herrschen, sondern zum Dienen. Ne? Und das tut er jetzt immer noch, uns dienen. Und aber sich unterzuordnen unter Mann ist trotzdem eine Ordnung, die Gott gegeben hat. Und wenn da der Stolz ist und die Demut fehlt, das zu tun und die Gnade, die man wahrscheinlich sehr oft braucht, dann funktioniert es nicht. Ne? Und bei manchen Ehen ist es wirklich schwer, so, wo ich dann denke, so, ich würde mich dem nicht unterordnen. Aber dann sehe ich andere Ehen und da ist ein Mann, der trotzdem demütig auf Jesus wartet und ihm es mehr wert ist, vorzuleben. Und da denke ich, ja, dem würde ich mich unterordnen. Weil ich weiß, der fragt Gott. Aber hier geht es ja nicht um die Männer, hier geht es um die Frauen. Ja. Und für Frauen sind von Natur her, meiner Meinung, die besten Leiter. Die sind kommunikativ. So, die können viele Dinge auf einmal tun. Sind gut in der Organisation meistens. Ne? Sind auch sehr herrschisch von ihrer Art her. Herrschisch gibt es nicht, aber klingt gut. So, herrisch. Ne? Haben gern Macht. Und rächen sich auch gerne. Ne? Männer dagegen, finde ich, sind von Natur her keine Leiter. Wir sind faul. Und mir passt es ganz gut, wenn meine Frau alles machen würde und ich hätte keinen Stress. Ne? Würde mich mit meinen anderen Freundinnen treffen. So, ne? Ich brauche nicht viel Verantwortung. Verantwortung ist Arbeit. Ne? Von daher denke ich, das ist der Fluch, den Gott gegeben hat. Jeder hat das bekommen, was er nicht ist. Ne? Der Mann muss seine Frau lieben. Und wir Männer lieben nur uns. Das fällt uns leichter. Ne? Und die Frau, guck dir Frauen an, die lieben Männer automatisch. Die lieben ihre Kinder automatisch. Die legen einfach ihr Leben weg und leben für einen anderen. Ne? Und Frauen können sich, haben Probleme, sich unterzuordnen. Demütig zu sein und zu sagen, okay, ich lasse mich leiten. Weil sie ja stolze Wesen sind. Ne? So, wer es anlässt, wer es kein Fluch. Wir brauchen alle, beide, ob Mann oder Frau, Gott. Weil wir in beiden Aufgaben, die wir bekommen haben, unfähig sind. Das ist aus unserer Kraft zu tun. Und guck in Kulturen rein oder in ein paar Jahre zurück, wo der Mann geherrscht hat über seine Frau. Ne? Du siehst, ist das eine gesunde Ehe? Ist es nicht? Ne? Die Frau wird eine Sklavin für Sex und für Essen und für Putzen und hat aber nichts zu sagen. Und der Mann regiert in seinem Domizil, ne? Auf seinem Thron zu Hause. Das meint Gott hier nicht mit ordnet euch einem Mann unter. Aber trotzdem wissen wir auch biblisch gesehen, dass der, der die Leitung bekommt, im Endeffekt auch die Kacke abkriegt. Sagt man so. Also der, der Verantwortung bekommt, muss Rechenschaft ablegen. So ein was, ob er guter Verwalter war oder schlecht. Das heißt, ich bekomme mehr Ärger für Dorits Dummheit als sie. Weil ich die Verantwortung habe, einzuschreiten und zu sagen, hey Schatz, nein. Und manchmal musste ich wirklich sagen, du, nein, das geht nicht. Das passt jetzt einfach nicht in die Zeit rein. Finanziell nicht, zeitlich nicht und auch familiär würde es uns zerreißen. Es klappt nicht. Manche Träume muss sie hinlegen, damit unsere Ehe lebt. Und genauso ich. Manche Träume muss ich hinlegen und manche Sachen, die ich mir einfordere oder ich meine zu brauchen, wenn Dorit sagt, nee, das geht nicht, passt nicht, können wir nicht. Das muss ich dann hinlegen. Warum? Weil ich meine Frau liebe. Und das heißt, sich selbst sterben und das bedeutet, alles dafür tun, dass sie glücklich ist. Und genauso umgedreht, weil die Frau muss auch den Mann lieben, der dem. Ne? Von daher, Ehe ist was Hartes. Warum soll sich dem Mann unterordnen? Kommt danach, Vers 5, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Damit Gott, was er mit seiner Weisheit und Erkenntnis uns gegeben hat, wo er sagt, als Schöpfer, der über Zeit und Raum und Zeitaltern steht, sondern ein ewiges Urteil spricht oder eine ewige Sache sagt, die einfach, die er so festgesetzt hat in den Dingen. Die hat auch in der Ewigkeit Bestand. Ne? Weil du dich denen übersetzt, weil du dich denen widersetzt und deine Meinung drüber stellst und sagst, Gott, ich weiß es besser. Ne? Ich kann auch Ordnung machen. Ich kann auch eine Ordnung schaffen, wo es eine gute Ehe wird oder eine gute Arbeit oder einen guten Dienst oder ein gutes Leben. Ne? So, aber im Endeffekt verlästerst du Gott damit, weil du sagst, ich weiß es besser und du bist nicht vollkommen. Jesus muss das Haupt sein vom Mann und auch von der Frau, ja, und von der Gemeinde. So, wenn das Haupt ist da, wo der Gedanke rauskommt und ausgesprochen wird, ja, da kommt der Wille laut raus und das Erklären. So, der Kopf ist der, der entscheidet und der führt, der alle Teile bewegt, so, der bestimmt. Ja. Und da, wo Jesus der Kopf ist in der Familie, da ist auch Heilung da. Ich bin so dankbar. Unsere Ehe war viele Jahre belastet, echt 7 Jahre und fast kaputt gegangen. So, aber Jesus ist unser Haupt. Wir sind zusammengebrochen, immer wieder zu ihm gekommen und er heilt. Das ist was Wunderbares. Ordnung. Gleicherweise Vers 6 ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und mehr sagt er zu den jungen Männern nicht. Also sehr viel wird von denen nicht erwartet. Ne? So, pass einfach darauf auf, dass die Jungs lernen nachzudenken. In allem mach dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. Aber Titus, vor allem, dass du versuchst, dass andere reiner werden und besser und heiliger und näher kommt zu Gott und er immer mehr im Zentrum ist, achte auf dich selbst. Zuerst du bitte. Also such nicht die Splitter in den Augen von dem Nächsten, sondern guck erst bei dir, dass bei dir alles ist und funktioniert. Und dann bist du auch fähig, dich um andere zu kümmern. Deswegen mache ich das hier auch so in Diensten oder so in Verantwortung, dass ich Dienste nur gebe, wo ich weiß, das Leben funktioniert erstmal. Weil sonst bringt man seine ganzen eigenen persönlichen Probleme in den Dienst mit und die beeinflussen. Ja. Von daher ist es wichtig, dass man selber erstmal funktioniert. Deswegen denke ich, ist doch so wichtig, diese Listen immer, ne? Selbst bei Tische bedienen, wie in der Apostelgeschichte. Ich meine, es geht doch nur darum, einen Teller von A nach B zu bringen. Und dann wieder von B zurück, um abzuwaschen. Und trotzdem haben die da Suche nach 7. Das waren 1000 Leute. Ich meine, das ist doch besser, wenn man dann sagt, naja, 100 Leute brauchen wir jetzt hier. So, 7 Leute, also noch weniger als die Apostel da, die ja bedient haben in der Zeit, suchen nach 7 Leuten, voller Heiligen Geist, guten Zeugnis, bla bla bla, die Teller servieren. Warum? Einmal habe ich letzte Woche gesagt, weil die repräsentieren die Gemeinde, aber zum anderen, weil die haben ihr Leben mit Jesus schon im Griff. Die sind an einem Punkt, wo sie sich nicht mehr um sich selbst die ganze Zeit kümmern müssen, sondern die sind fähig, und haben Platz genug in ihrem Leben und Denken und in ihren Gebeten, andere mit reinzunehmen. Ja. Von daher, da muss es stimmen erstmal. Fang bei dir zuerst an. In allem mach dich selbst zu einem Vorbild guter Werke. In der Lehre erweise Unverfälschtheit. Achte drauf, was du sagst und lehrst. Prüfe, und wenn es nicht im Wort steht, lass es. Mit würdigem Ernst. Ja. Das zu dem Thema Pantomime im Gottesdienst oder so. Wenn du lehrst, dann lehre ernsthaft. Weil der Glaube ist kein Quatsch. Ich denke nicht, dass es nicht heißt, dass man immer nicht einen Witz machen kann. Und ich bin eh ein Kasper, von daher, ich könnte es gar nicht stoppen. Aber es bedeutet, dass was du lehrst, das muss für dich ernst sein. Also, ne? Unverderbtheit. Gesunde und untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Ja. Und das ist das Schöne. Ich meine, ich weiß nicht viel und was ich weiß, weiß ich meistens nur aus der Bibel. Also kann ich nur damit kontern. Ja. Aber das Schöne ist, wenn du sagst, was hier steht und das zeigst, was will man da streiten? Ich meine, die Leute, die gesetzlich sind oder Irrlehrer, die kommen zwar und ich zeige dann, na guck doch, aber hier ist doch alles in Ordnung von Gott. Ne? Dann kommen sie zwar an und sagen, ja, aber das kann man ja auch so und so auslegen oder ist mir egal, ob das da jetzt steht. Ne? Es wird einfach ignoriert. So, auch für mich ist es dann gut, weil erledigt. Ich kann dann sagen, okay, wenn Gottes Wort nicht deine Basis ist, brauchen wir nicht weiter zu diskutieren, weil da gibt es keine Basis zum Reden. Ne? Von daher, dann geh und mach, was du willst. Die aber, die demütig sind und Gottes Wort annehmen, die hören und die denken nach und die sagen, ja, steht da. Muss ich drüber nachdenken. Ne? Da hat man eine Basis. Die Knechte, Vers 9, ermahne, dass sie sich ihren eigenen Herren unterordnen. Heute würde man sagen, den Angestellten sage, dass sie sich unter ihren Chef unterordnen. Das heißt, dass nicht sie sich zum Chef machen und meinen, alles besser zu wissen, sondern dass sie ihren Chef akzeptieren, wie er ist, auch wenn es ein Trottel ist. Ne? Aber das ist immer der Chef. Welcher Sklave erhebt sich über den Herrn? Ne? In allem gerne gefällig sind. Das heißt, wenn wir unter jemanden stehen, unter einem Chef auf Arbeit, dass wir arbeiten wollen. Ne? Da nicht hinkommen und sagen, ja, ich verdiene hier 8,50 € die Stunde. Also mache ich jetzt nur das, was wirklich nötig ist für das Geld. Ne? Da überhebt man sich. Oder dass man sagt, naja, ich habe meine 22 Stunden heute voll, ja, also in der Woche. So, und der Chef sagt aber, hey, kannst du noch eine halbe Stunde länger bleiben? Ich brauche einfach gerade Hilfe. Wir schaffen es sonst nicht. Ne? Dass man dann sagt, klar, mache ich. So ein gern gefällig. Und nicht widersprechen. Ne? Das sind die schlimmsten. Damals auf Arbeit, so ein, als Zahntechniker, das hat so genervt, echt. Waren fast nur Frauen. Ne? Und nur Getratsche über den Nächsten. Ne? Das war echt schrecklich. Und ich dazwischen, als kleiner Pimpf. So ein, und wenn der Chef weg war, dann haben sie den Chef immer fertig gemacht. Ne? Und da war einer, wenn der Chef irgendwas gesagt hat, wir müssen uns echt beeilen jetzt, du musst dich beeilen, weil der Zahnarzt wartet und wir haben nun mal den Termin, ist eng, aber das schaffst du. Ich habe dir ein bisschen Arbeit weggenommen, mach das jetzt. Ne? Die musst du immer widersprechen. Ne? Immer diskutieren. So läuft es auch in der Ehe oft, ne? Dieses ständige Diskutieren und so ein. Aber das ist nicht Unterordnen. So ein. Die beste Demut und Unterordnung ist in meinen Augen, wenn ich sage, wenn ich nichts sage in manchen Situationen und einfach akzeptiere und annehme, aber trotzdem, wenn es nicht das Optimale ist, oder ich denke so, das weiß nicht, ob das Gott so will, ne? Oder ob das wirklich das Beste für die Familie ist, mich unterordne unter dem Haupt Jesus und halt es ihm gebe und sage, bla 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 bla, ne? Scheiß Ehemann da oder blöder Chef oder was auch immer, so ein, bitte mach das. Sagt man nicht, Entschuldigung. So ein, ne? Bitte mach du einen guten Leiter draus oder bitte mach du, nimm du die Situation in die Hand und mach's besser, bitte. Oder gib mir, hilf mir, gib mir Demut und gib mir diese Gnade. Um da weiter zu folgen oder zu vertrauen, dass du was tust, ja. Sondern in allem gern gefällig sind, nicht widersprechen, nichts entwenden, also nichts klauen. Wir haben früher viel geklaut auf Arbeit. Es bietet sich einfach an als Zahntechniker. Du hast Silikon, du hast Gipse, du hast Wachs, du hast Metall, du hast Edelmetall. So, ne? Aber nicht wir. Sondern alle gute Treue beweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Ne? Also sei ein gutes Vorbild auch auf Arbeit. Sei auch auf Arbeit Nachfolger Jesu. Jemand, der Jesus lieb hat und Jesus zeigt. Ne? Weil unsere Tat widerspiegelt, ohne dass wir reden, die Lehre, die Jesus uns gegeben hat. Ne? Weil wir anders sind. Ein schöner Vers hier für Jesus ist Gott, ne? Damit sie der Lehre Gottes, unseres Retters, in jeder Hinsicht Ehre machen. Gut, jetzt sind wir endlich durch mit den ganzen Listen. So, nächste Woche ist praktisch. Lass uns beten. Ja, du hast eine Ordnung, Herr, auch in der Gemeinde und in allem. Und ich will deiner Ordnung vertrauen, weil ich weiß, dass das gut ist. Dass da Heilung ist und Zukunft. Ja. Ich will nicht vergessen, dass du das Haupt bist. Auch in der Ehe nicht. Oder in der Gemeinde. Will das suchen, das tun, was du machst und ich. Bitte ich für uns, dass du uns immer mehr das Herz gibst, das du hast. Das. Ja, wir mehr und mehr bereit sind, uns bewegen zu lassen von dir. Danke, dass du uns annimmst und dass du uns schon lange angenommen hast. Bitte hilf uns, in der Welt zu funktionieren, in der Ehe zu funktionieren und in all den Bereichen. Manchmal ist es so schwer, sich unterzuordnen oder demütig zu sein oder schon wieder zu vergeben und schon wieder zu vertrauen, dass es beim nächsten Mal besser wird und du nicht weg bist. Aber du bist da und du bleibst da, selbst wenn wir vorhin gesungen haben, so ich, das heißt, wenn man sich alleine fühlt oder wenn man sich verlassen fühlt oder ruft und schreit und trotzdem du leise bist. Und trotzdem bist du mitten unter uns und dafür danke ich dir. Und ja, bitte heile, wo Heilung bedarf es. Und bitte stärke, wo schwach ist. Und bitte läute, zerschlage, wo Dinge sind, die einfach weg müssen. Bitte erklär du, gib du uns die Weisheit und die Erkenntnis, die wir brauchen, einfach unser Leben zu leben. Mit all den Menschen, mit all den Problemen, mit all den Nöten. Ja. Und ich freue mich, wenn du endlich kommst und uns nach Hause nimmst, weil da ist es gesund und ruhig und voller Frieden. Und bitte lehre uns, was es auch heißt, zu leiten und zu herrschen, was wahre Autorität bedeutet und hilf uns da immer wieder, dich zu sehen in deiner Demut. Ja. Du bist ein wunderbarer Herr und ein wunderbarer Ehemann, ein wunderbarer Vater. Ja. Amen.